Herzlich willkommen zu Krefeld Inside, der Podcast aus und über Krefeld. Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören.
Folge 37. Hallo Dominik.
Hi Simon.
Na mein Lieber, wie ist es dir?
Ja, eigentlich, ich sag immer gut, was sag ich immer? Ich weiß es gar nicht.
Gut.
Gut, so.
Könnte ich dir aber jetzt tatsächlich auch nicht beantworten.
Nee, aber danke, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe schön gearbeitet.
Schön gearbeitet.
Der Krefelder
Frühling. Oder gut gearbeitet.
Gut. So. Und schön.
Schön und gut.
Ja. Der Krefelder Frühling am heutigen Samstag, also da, wo wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen aufnehmen, war im Schneefall, im Schneetreiben wirklich
es
toll.
Es hat geschneit, Leute. Ich fasse es nicht.
Ich kam aus Ischgl wieder und war auf Sommer eingestellt. Ich wollte dann, so, Skiurlaub ist für mich dann immer, jetzt ist der Cut, jetzt kommt der Frühling. Und jetzt sowas?
Hä? Das geht gar nicht.
Was war das denn für ein April-Scherz?
Ja, aber wirklich.
Da am 1. April.
Ja, es ist wirklich so, vor allem, dann bin ich Freitag zur Arbeit gefahren und da schneite es morgens.
Ja.
Ich glaube, es geht los.
Ich habe Tennis gespielt,
schon im T-Shirt.
Mir hat ein Arbeitskollege irgendwann geschrieben, tatsächlich am 1. April morgens, Simon, es schneit draußen.
April.
Bis ich dann rausgeguckt habe. Unglaublich, aber wahr. Ansonsten, ja, die Pinguine sind abgestiegen.
Oh, was ist da passiert?
Klage.
Ja, zu erwarten.
Jetzt kommt eine Klage, aber ja. Also auf der einen Seite von den Krefeld Pinguinen ja an die DEL, um ja. Das zu revidieren. Die möchten ja dann noch nicht absteigen quasi. Auf der einen Seite kann ich die Krefeld Pinguine verstehen. Man muss, es wurden viele Spiele ausgesetzt, wo die Krefeld Pinguine da nicht für konnten, wo der Kader komplett war und wo es dann immer Corona-bedingt an den anderen Teams lag. So, und die Nachholspiele waren dann, wo wirklich die Schlüsselspieler bei den Krefeldern gefehlt haben. Und das war halt seit der Olympiapause, wenn du da 12 Spiele nur mit 4-5 Verteidigern spielst, ist das eine ganz, ganz harte Nummer. Deswegen kann ich auf der einen Seite dieses Unsportliche verstehen, weil ich glaube, Krefeld wäre nicht abgestiegen, hätten die komplette Kaderbreite gehabt. Nichtsdestotrotz, sportlich sehen, es ist bitter, es ist blöd und aber auch in der DEL2 kannst du richtig geile Spiele haben.
Ist es an der Zeit, dass der KIV vielleicht endlich mal einen eigenen Sportdirektor einstellt?
Zumindest, ja, die haben ja einen.
Ja, aber so jemand, der es kann, also
so
Erfahrungswerte mitbringt, vielleicht von anderen Vereinen oder aus dem eigenen Verein hervorgeht als Sportdirektor und nicht vielleicht auch die Geschäftsführung hat.
Schauen wir mal. Also auf der einen Seite kann ich die Pinguine verstehen oder ich glaube auch andere Vereine würden auch genauso klagen. Mhm. Auf der anderen Seite sportlich sehen und sagen, abhaken, wir planen jetzt für die DEL2. Das machen die Pinguine ja wohl auch. Wir können verkünden, Lukas Lessio wird bei den Pinguinen bleiben. Das ist krass überraschend. Da hätten wir das jetzt sagen dürfen? Also
haben wir gehört.
Ob was, wissen wir nicht.
So.
Kann sein.
Ja.
Schauen wir mal.
Aber ansonsten, ja. Es ist halt trotzdem Krefelder Traditionsverein und viele Krefelder stehen halt ganz normal weiterhin hinter dem KIV, was ich voll verstehen kann. Ne? Weil ich meine, das, was ja Leute aus dem Verein machen, bedeutet der Verein ja nicht unbedingt dann auch direkt für Leute, weil also das ist ja Tradition, den Verein gibt es seit 1936, das ist.
Ja, das Gründungsmitglied in der DEL.
Ja, das sind bald 90 Jahre, ne, in 4 Jahren und das ist
absolut.
Ja,
absolut.
Ist natürlich schon für viele wirklich schlimm und das kann ich auch verstehen. Und in den letzten Tagen haben wir auch viele Postings gesehen, in denen geschrieben wurde, egal was da passiert und egal wie was für eine Auf- und Ab-Tour das war, emotional mit dem Verein, dass einfach die Leute geschlossen hinter dem Verein stehen bleiben. Und das finde ich einfach großartig.
Und ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt nach vorne schaut. So, man macht jetzt einen Neustart in der 2. Liga.
Mhm.
Man kann sich da regenerieren.
Mhm.
Da wird es definitiv mehr Erfolgsmomente geben. Und dann ist die Stimmung da auch im Verein.
Denke ich nämlich
besser.
Auch. Genau.
Und dann Comeback Stronger und Go For It. Ja, so. Das sind so die klassischen Floskeln. Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber nein, wir wissen es alle nicht. Keine Ahnung. Mal schauen.
Ja.
Die sollen da jetzt gucken, dass sie sich da gut vorbereiten. Und Wichtig ist, dass sie finanziell da gut stehen und die Jaila Arena hat verkündet, dass sie weiter auch in der Jaila Arena spielen dürfen, die Pinguine auch in Liga 2. Und ja, müssen wir nach vorne gucken.
Ist schon mal ein Statement, würde ich sagen. Also die Heimat, also die bleiben zu Hause, die bleiben in der Jaila Arena im gewohnten Umfeld und ich denke, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung, um dann auch gut und ja voller Tatkraft und sportlichem Geist, Sportlichkeit auch wieder dann in die zweite Liga, in die zweite DL-Liga zu starten. Und ich denke, dass, auch wenn es viel natürlich schwer fällt, denke ich, dass es gut klappen
wird. Absolut. Wir haben heute auch wieder einen Gast. Mhm. Da radeln wir quasi gleich rüber.
So.
Es geht für uns tatsächlich jetzt noch ins Rathaus.
Ins Radelhaus.
Der Stadt Krefeld. Wir haben ja grundsätzlich gesagt, politische Themen machen wir nicht. Wir möchten hier keine Parteien hervorheben oder nicht. Wir sind komplett parteilos, möchten das Thema Politik auch gar nicht großartig immer mit hier in den Podcast mit einziehen. Bei dem heutigen Gast ist es etwas anders, weil der Gast ist Bürgermeister dieser Stadt, ist aber hauptberuflich eigentlich für ein ganz anderes Thema zuständig. Der arbeitet in der Diakonie und diese Diakonie macht momentan ganz, ganz viel für die Flüchtlinge. Und unser folgender Gast wird euch ganz viel über die jetzige Zeit momentan in Krefeld erzählen, was in Krefeld passiert, wie kommen die Flüchtlinge an, wie ist eigentlich dieser Ablauf, was für Resonanzen kriegt man mit, was passiert da eigentlich, wie kann man aber auch helfen, seriös helfen, gibt es, wir werden Informationen kriegen darüber, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann und ich freue mich da sehr drauf, es ist schon spät, mal gucken,
würde ich mal sagen, dann radel mal fix rüber und nicht, dass uns nachher der Pförtner rauswirft. Dann sag ich mal, auf los geht's los. Los!
Ja, da sind wir jetzt im Rathaus. Wer hätte mal gedacht, dass Dominik und ich als letztes am Tag das Rathaus verlassen? Und wir sind zu Gast bei Carsten Ludwig. Hallo.
Hi.
Und dann vielleicht direkt mal die erste Frage. Carsten, wer bist du überhaupt? Stell dich vielleicht mal vor.
Wer bin ich überhaupt? Carsten Ludwig heiße ich, habt ihr ja gerade schon gesagt. Ich bin 29, bin Bürgermeister der Stadt Krefeld, jetzt seit der letzten Kommunalwahl und hauptamtlich bin ich bei der Diakonie Krefeld und Viersen und bin da die Stabsstelle Kommunikation.
Bürgermeister mit 29, das ist was. Ne? Also da das muss man ja auch schon relativ viel Zeit im Vorfeld in der Politik verbracht haben, würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja.
Wie bist du denn so dazu gekommen? Also du bist ja, Zeichen deiner Partei. Kannst du gerne auch nochmal in aller Ausführlichkeit sagen, welcher Partei du natürlich angehörst, ohne jetzt hier irgendwelche Indoktrinierungsversuche vorzunehmen.
Natürlich nicht.
Genau, wie ist das so gekommen? Wahrscheinlich dann noch die Jugendabteilung auch noch besucht und sowas.
Genau, also ich habe mich relativ früh für Politik schon interessiert. Das Erste, an was ich mich erinnern kann, ist die Bundeskanzlerwahl zwischen Gerhard Schröder und Edmund Stoiber. Und meine Eltern haben relativ früh auch schon Nachrichten mit mir geguckt und so. Und mein erster etwas lustiger Gedanke daran ist, dass ich sehr stark da für Schröder war, weil ich nicht wollte, dass dieser bayerisch sprechende Mensch unser Bundeskanzler wird. Das ist so meine erste politische Erinnerung. Ich hatte schon immer, glaube ich, so ein relativ stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, was mich dann auch in die Politik getrieben hat. Ich war erst eine Zeit lang so in den Anfängen bei den Linken und das hat mir dann aber irgendwann nicht mehr so gefallen. Das war nicht meine Art von Politik, die ich machen wollte. Und bin dann, wie ihr gerade schon gesagt habt, über die Jugendabteilung, die Grüne Jugend, dann zu den Grünen gekommen. Bin hier mit offenen Armen im Kreisverband Krefeld auch empfangen worden. Damals habe ich in St. Tönis noch gewohnt und habe dann quasi Politik mitgestaltet, bin relativ früh in den Vorstand gekommen, bin dann irgendwann Parteivorsitzender in Krefeld geworden und hab zur letzten Kommunalwahl dann jetzt kandidiert im Wahlkreis Stadtgarten, habe als erster Grüner jemals einen Wahlkreis in Krefeld direkt gewonnen Und genau, bin so in den Rat eingezogen und dann kurz nach der Kommunalwahl dankenswerterweise von meiner Fraktion als Bürgermeisterkandidat nominiert worden und dann im November vorletzten Jahres auch gewählt worden durch den Stadtrat.
Das hört sich eigentlich wie so eine politische Steilkarriere an, ne? muss man jetzt einfach mal sagen. Also einerseits natürlich Parteivorsitz und das auch mit 29 oder ja wahrscheinlich ja,
früher, genau,
früher, ne? Genau. Ich weiß nicht, also so ein Parteivorsitz stelle ich mir jetzt erstmal nicht so jung an, aber das zeigt ja auch, wie innovativ vielleicht dann auch die Partei ist. Und ja, als erster Gründer jemals direkt einen Wahlkreis geholt, ne? Das ist schon.
Ja.
Ich finde, das kann man
sich schon auf man hört ja jetzt auch direkt schon irgendwie raus, dass Politik irgendwie dich dein ganzes Leben lang begleitet hat und du wirklich dafür begeisterst und dass das dein Ding ist, wofür du stehst. Und das hört man jetzt direkt schon in den ersten 2 Minuten ganz, ganz extrem raus.
Ja, danke schön.
Genau, du hast gesagt, du bist auch hauptberuflich oder hauptamtlich bei der Diakonie Krefeld-Viersen. Was hast du denn als Ausbildung hinter dich gebracht oder
ich
Studium?
Ich habe erst dual quasi eine Erzieherausbildung mit dem Abi gemacht, hab dann Soziale Arbeit studiert an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Also Diakonie und Kirche zieht sich auch durch mein Leben. Und hab dann nach dem Soziale Arbeitsstudium den Master noch gemacht, Management in sozialwirtschaftlichen und diakonischen Einrichtungen. Hört sich etwas sperrig an, ist eigentlich mehr oder weniger das Handwerkszeug bekommen, um dann auch in den Strukturen von Diakonien und anderen sozialwirtschaftlichen Akteuren dann arbeiten zu können. Also Managementfähigkeiten, Personal, die rechtlichen Sachen, die da alle mit dranhängen, Finanzierung. Und das hat auch durchaus mit Politik zu tun, weil das natürlich ein Punkt ist, der für Politik auch total wichtig ist, Strukturen zu verstehen, Finanzierungen zu verstehen und das in einem sozialpolitischen Bereich fand ich halt auch total spannend. Also das sind so ein bisschen meine 2 Standbeine, die ich ganz gut auch miteinander kombinieren kann.
Also ein bisschen Volkswirtschaftslehre, oder?
Ja, ein bisschen, mit aber auch Betriebswirtschaftslehre explizit für sozialwirtschaftliche Unternehmen, weil ja da nochmal, also wir sind als Diakonie schon auch einem marktlichen Wettbewerb unterworfen, aber haben natürlich als gemeinnützige Organisation jetzt nicht das Ziel, möglichst viel Geld mit den Angeboten zu verdienen, die wir anbieten, sondern das läuft in der Regel kostendeckend und also es ist nochmal ein bisschen doch anders als in einem klassischen Unternehmen.
Ja, glaube ich dir. Jetzt ist es ja so, du bist nicht nur in Krefeld, also du bist ja auch in Krefeld zur Schule gegangen, oder?
Genau, ich bin in St. Tönis aufgewachsen und in Krefeld dann zur Schule.
Das kann man vergessen. jetzt bist du ja auch in der Krefelder Kulturszene unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt sind die letzten 2 Jahre ja etwas anders gewesen, wie wir früher oder später alle erfahren mussten und auch uns zum Halse raussteht. Was läuft denn in der Krefelder Kulturszene gut in deinen Augen?
Ich glaube, dass vor allem auch durch Corona die Kulturszene mehr zusammengewachsen ist. Also es ist natürlich immer noch eine total bunte Truppe, also vor allem die freie Szene, da sind sehr, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Institutionen, Organisationen, die aber dann mit der Corona-Pandemie es auch geschafft haben, sich zu organisieren und die Provinzgiganten beziehungsweise der Aufruf Wir müssen reden war ja quasi so der erste Aufschrei der Krefelder Kulturszene, der freien Szene, was dann gemündet hat in die Provinzgiganten. Und das, finde ich, läuft richtig, richtig gut in letzter Zeit, dass da auch das Zusammenspiel zwischen freier Szene und Stadt mit dem Kulturhilfefonds total gut funktioniert. Und ich finde, das macht die Krefelder Kulturszene auch echt total aus, dass man halt sich gegenseitig supportet, dass man guckt, wie kriegt man irgendwelche coolen Crossover-Projekte oder so hin. Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an Allesamt am Seidenen Faden, wo halt echt ein Format gestaltet worden und entwickelt worden ist, wo möglichst viele Menschen aus der freien Szene dann auch dabei waren. Also das läuft total gut.
Ja, also das sehen wir auch so, ne? Also die Krefelder Kulturszene, die ist natürlich in den letzten zwei Jahren ziemlich eng noch zusammengerückt. Und du hast natürlich auch, wie sagt man so schön, die kurzen Dienstwege.
Ja.
Jeder kennt, also man kennt sich so, jeder kennt irgendwen und alle kennen sich irgendwie, selbst wenn es über Ecken ist, irgendwie doch. Und ich finde, das macht's, oder wir finden schon, dass das enorm ausmacht, ne? Einfach dieses, man kann mal kurz reden, ne? ich rufe mal eben hier den und den an und kläre mal eben mit dem ab, ob das und das auf die Beine zu stellen ist.
Genau.
Was könnte denn besser laufen?
Oder was muss getan werden? Oder was ist vielleicht jetzt auch schon in naher Zukunft geplant für die Kulturszene, wo man sich für einsetzt? Oder genau.
Also wir haben jetzt gerade im Stadtrat den Kulturhilfefonds auch nochmal neu aufgesetzt bzw. verlängert. Und da muss, glaube ich, gerade was das Thema Finanzierung von Kultur angeht, auch noch einiges getan werden. Das können wir als Stadt natürlich nicht alleine. Da sind auch Land und Bund und Europa mit in der Pflicht. Aber das ist, glaube ich, so mit der größte Punkt, dass da eine Finanzierung und auch eine auskömmliche Finanzierung für Kultur sichergestellt wird.
Aber jetzt ist es ja auch so, dass sicherlich gerade so beispielsweise Kolja Amt, der ja allen voran von den Provinzreganten immer wieder auch gesprochen hat, Texte verfasst hat, Klinken geputzt hat, jetzt sicherlich auch mit dir ins Gespräch gekommen ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also wie ist das so? Wenn du sitzt ihm ja gegenüber und das ist ja auch zum Teil seine Existenz. Ne?
Ja, also das ist nicht nur zum Teil, das ist seine Existenz durchaus.
Ne? Genau.
Und das ist schon gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Clubs dann geschlossen werden mussten, das ist schon auch bedrückend zu sehen, wie quasi Kultur und vor allem da auch die Clubs, ohne dass sie schlecht gewirtschaftet hätten oder dass sie irgendwas dafür konnten, plötzlich ihrer Existenzgrundlage beraubt werden. Das ist sehr schade. Wir haben versucht, da auch zu unterstützen in dem Sinne, wie wir halt unterstützen können. Einerseits politisch, andererseits aber habe ich zum Beispiel mit dem Markus Kossack damals eine Wahlkampfveranstaltung auch im Schlachthof, im Schlachtgarten gemacht, um da auch denen nochmal eine Stimme zu geben und da auch um Aufmerksamkeit auf das Thema Kulturschaffende auch und vor allem während der Corona-Pandemie dann zu lenken. Und der erste Gedanke, als wir gesprochen haben, als wir ins Gespräch gekommen sind, so was können wir auf kommunaler Ebene denn noch tun? Denn auf Hilfspakete von Land und Bund haben wir relativ wenig Einfluss. Und deshalb war vor allem die Frage und der Gedanke, was wir hier vor Ort tun können, um die Kultur und die Clubs und auch Kolja mit dem Schlachthof da an der Stelle zu unterstützen.
Was löst das in dir aus, wenn du so ein Bürgergespräch führst und gerade so ein Kolja, der sagt so, ey, mir geht der Arsch auf Grundeis, wenn das nicht mehr aufmachen kann, wenn ich keine Knete kriege oder wenn ich nicht finanziell unterstützt werde, dann war es das. Dann ist der Schlachthof zu.
Ja, erstmal löst es in mir persönlich auch eine große Traurigkeit aus, weil ich sehr, sehr viel mit dem Schlachthof auch verbinde und sehr, sehr, sehr viele positive Erinnerungen auch an den Schlachthof, an den Schlachtgarten habe. Nun ist er ja zum Glück nicht zu, aber
die Angst, die war im Raum.
Genau, die Angst, klar, genau, die Angst war im Raum und die hatte ich natürlich auch, aber ich kann das natürlich als Besucher auch nur versuchen nachzufühlen, wie man sich in der Situation dann fühlt, wenn wirklich die gesamte Existenz und ja auch die nicht nur seine Existenz, sondern auch die der des Personals, der DJs, der Firmen, die quasi alle damit dranhängen, wenn das irgendwie plötzlich droht, in die Brüche zu gehen, das ist schon ein extrem beklemmendes Gefühl. Und auch wenn wir natürlich wissen, dass wir als Politik nichts dafür können, dass diese Pandemie da ist, ist es natürlich dann auch eine politisch absolut sinnvolle Entscheidung gewesen, dann auch in Lockdown zu gehen und die Clubs zuzumachen. Aber das tut mir natürlich für die Leute, die davon direkt und existenziell betroffen sind, total leid. Also das ist schon echt ein sehr bedrückendes Gefühl.
Das ist einfach traurig, ne?
Total, ja.
Absolut. Es gibt jetzt natürlich auch viele neue Ängste in Krefeld, sage ich mal. Und das sind viele Menschen, die gerade nach Krefeld kommen, die Angst haben. Das Thema Ukraine.
Ja.
Du bist eine Person, die sich ja mit der Diakonie da ganz viel einsetzt.
Ja.
Was erlebst du momentan jetzt in den letzten Wochen hier in Krefeld? Vielleicht kannst du das ja ein bisschen schildern,
wie
das momentan abläuft.
Ich habe gerade im Rat auch dazu gesprochen und da habe ich es auch nochmal gesagt, ich erlebe oder ich fühle ganz viel Stolz auf Krefeld. Also ich finde, Krefeld wuppt das echt total gut und halt da insbesondere die Helferinnen und Helfer, die sich ehrenamtlich in einer Windeseile angeboten haben. Also ich habe, wir haben als Diakonie oder als Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände auch so einen Hilfsaufruf gestartet. Ich habe auf den Knopf gedrückt und das quasi online gestellt bei Facebook und Instagram und nach 3 Minuten kam der erste Anruf und das war an einem Mittwoch, glaube ich, und das ging bis Freitagsfeierabend dann auch so weiter. Mittlerweile haben wir einen riesen Pool an Ehrenamtlichen, die am Welcome Point helfen, die Begleitungen anbieten, aber auch die Menschen, die sich quasi direkt um Menschen kümmern, die jetzt zum Beispiel im Gartenhotel sind, die sagen so, wenn du das auch möchtest, nehme ich dich jetzt an die Hand und helfe dir quasi die Behördengänge in Krefeld zu erledigen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie eine Stadtverwaltung und viele Mitarbeitende da über sich hinauswachsen, als beispielsweise hier im Rathaus in der letzten Woche plötzlich hunderte Geflüchtete waren, weil die Abteilung wirtschaftliche Hilfen hier im Rathaus noch war und die Menschen müssen dahin, um quasi ihre Hilfen zum Lebensunterhalt zu bekommen oder zu beantragen, standen die Menschen alle draußen, dann sind sie durch die Botenmeisterei dann auch reingeholt worden. Es ist in Windeseile Kaffee und Getränke organisiert worden, Dinge für die Kinder, Obst, Süßigkeiten, dass quasi die Wartezeit verkürzt wurde. Und genau, innerhalb von echt Stunden und Tagen sind dann Strukturen geschaffen worden, dass quasi die Verwaltung einen möglichst schnellen und effizienten Ablauf an der Stelle auch hinbekommt, um die Wartezeit für alle zu verkürzen. Da hat, also was mir ganz doll im Kopf geblieben ist, ist ein Mitarbeiter der Verwaltung, der sich hier im Rathaus total toll um die Leute gekümmert hat, denen gesagt haben, wo sie hin müssen und so weiter. Und den habe ich gestern im Kommunalen Integrationszentrum dann wieder getroffen bei einer Begehung und dann kam heraus, er ist Verwaltungspraktikant. Also selbst quasi jemand, der noch in der Ausbildung ist, ein Praktikant ist, der das so gut im Griff hat. Also da sind echt total viele Leute, die richtig über sich hinauswachsen und die schöne Seite von Krefeld dann auch zeigen und den Leuten auch zeigen, okay, ihr seid hier willkommen, wir reißen uns den Arsch auf, damit hier richtig, damit ihr hier vernünftig ankommen könnt. Genau, gleichzeitig haben wir unglaublich viele Wohnungsangebote, unglaublich viele Leute, die in ihre eigenen 4 Wände kostenfrei Menschen aufnehmen und denen erstmal ein Dach überm Kopf bieten. Das ist total toll, wie die Hilfsbereitschaft hier in Krefeld ist. Und es ist schön, dass das mittlerweile auch außerhalb von Krefeld gesehen wird, wie gut es dann doch hier läuft. Klar, es ist nicht alles perfekt, aber die Mitarbeitenden arbeiten und auch die Wohlfahrtsverbände arbeiten mit daran, dass es jeden Tag ein bisschen besser wird, dass Strukturen aufgebaut werden und dass wir quasi den Menschen schnell auch ein Zuhause hier bieten können.
Das ist wichtig, weil ich finde, also schön einerseits muss man sagen, dass das so unbürokratisch dann auch klappt. Mhm. Ne? Also die kommen hier an und man hilft.
Ja.
Ne? Und ich finde, das ist gerade in Zeiten, in denen wir Terror und Vertreibung leider wieder schmerzlich jetzt nicht wir am eigenen Leibe erfahren müssen, sondern Leute kennenlernen, die es leider am eigenen Leibe erfahren müssen. Das ist wirklich, wirklich schrecklich. Also auch im Krankenhaus merkt man es immer wieder, da kommen nachts Geflüchtete an.
Ja.
Da ist jetzt beispielsweise eine junge Mutter angekommen, die hat sich in der Ukraine bereits einer Chemotherapie unterzogen. Mhm. Die ist durchmetastasiert vom Scheitel bis zur Sohle, hat kleine Kinder.
Ja.
Ne, die ist jetzt ohne Mann hier hingekommen und die wird sterben. Ne, also die wird die Chemotherapie, die sie eigentlich da gemacht hätte, musste sie unterbrechen und das hat sie ja wertvolle Zeit gekostet. Ne, und um das Leben ihrer Kinder jetzt einfach zu retten, wird sie ihr eigenes riskieren müssen.
Ja.
Und das ist einfach schrecklich. Da gehen das sind ja nicht nur Menschen, das sind Familien, die auseinandergehen, das sind soziale Umfelder, die auseinandergerissen werden, ganze Städte, die auseinandergetrieben werden.
Ja.
Und das ist, ich finde, dafür das natürlich, passt gar nicht in mein, also, muss ich sagen, ich glaube, das passt einfach nicht in unseren Orbit einfach, ne? Und das ist alles so sehr surreal, das kann sich keiner von uns nur in den kühnsten Träumen irgendwie erahnen lassen.
Ja, diese Bilder auch von der Entbindungsstation, die bombardiert worden sind, wo die Frauen, die gerade entbunden haben oder kurz vor der Entbindung stehen, dann aus den Trümmern evakuiert werden müssen, also da zieht sich bei mir auch alles zusammen. Das ist ein Anblick, den kann und den will man nicht ertragen. Aber man kann halt nichts tun, außer hier vor Ort dann gucken, dass man den Menschen auch eine neue, würdige Heimat bietet, wo sie sicher sind vor Krieg und Gewalt.
Absolut. Vor allem ist es auch so, ich hatte das schon mal erzählt, ich habe ein Video auf Instagram gesehen von einer Kinderklinik, wo die Kinderintensivstation evakuiert werden musste und in einem Keller, diese Säuglinge da, also von wenigen Tagen bis wenige Wochen alte Säuglinge, manuell beatmet worden sind.
Ja.
Da hast du die Kinderintensivschwestern, die saßen da und haben dann da, eine hat dann da im Video hat dann zwei Kinder da gleichzeitig beatmet.
Ja. Ja?
Und also das,
und das ist,
wenn ich mir das vorstelle, dass das hier passieren würde und ich dann da irgendwo in einem Keller hocke und dann da irgendwelche Menschen von Hand beatmen muss, weil da keine Schutzräume sind, die irgendwie medizinisch ausgerüstet sind, ne?
Ja. Und das wird häufig ja der Fokus auch so, die Helden des Kriegs sind die Soldaten. Also da muss man auch nochmal gucken. Also das sind ja auch Heldinnen, die sagen, ich mache hier meine Arbeit, ich rette hier weiterhin Leben oder sorge dafür, dass diese Kinder überhaupt eine Chance auf ein Leben haben. Das kann man gar nicht hoch genug aufwiegen. Also das ist echt total unglaublich.
Ja, absolut. Jetzt kümmerst du dich ja hier auch in Krefeld ganz, ganz herzlich, wie viele andere auch. Und wie kann man denn als Außenstehender, wenn man jetzt nicht mit der Diakonie zusammenarbeitet oder grundsätzlich da Kontakte pflegt, wie kann man helfen hier in Krefeld? Da hast du bestimmt einige Tipps.
Genau, es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Man kann klar einerseits die Organisationen, die hier vor Ort arbeiten, mit Geld unterstützen. Die Stadt hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände ein Spendenkonto hier für die Arbeit vor Ort auch eingerichtet. Man kann Zeit spenden, sich selber einbringen. Es gibt auf freiwilligenzentrum-krefeld.de ein extra Formular, wo man sich melden kann, wenn man ehrenamtlich irgendwie helfen möchte. Da kann man angeben, was hat man für Sprachkenntnisse, wie ist man verfügbar, möchte man eher Begleitung machen oder Hilfestellung oder am Welcome Point Schichten abdecken, weil da wird ganz, ganz viele Menschen werden da an der Stelle auch gebraucht. Ich meine, wir bilden mit dem Welcome Point Decken montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr den Hauptbahnhof ab. Das kriegt man natürlich mit hauptamtlichen Kräften nicht gewuppt. Da sind wir ganz, ganz dankbar, dass so viele ehrenamtliche Menschen damit helfen. Und man kann natürlich auch den Leuten hier vor Ort einen warmen Empfang quasi machen. Man kann was man eigentlich ja immer sollte, aber nochmal vielleicht mehr darauf achten, dass man, wenn man auf der Straße angesprochen wird, dass man hilft, dass man Informationen verbreitet auch, aber auch, dass man wachsam ist, sein Umfeld oder die Nachbarschaft ein bisschen im Auge hat. weil natürlich gerade viele junge Frauen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, da natürlich auch die Gefahr gegeben ist, dass die in nicht so gute Zusammenhänge dann geraten. Also es gibt immer mal wieder die Berichte deutschlandweit jetzt auch, dass vom Bahnhof einfach Leute mitgenommen werden, dass denen die Pässe abgenommen werden. Also Menschenhandel, Zwangsprostitution, aber auch Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen. Das ist ja nichts, was selten passiert. Und dass da gerade auch noch mal hingeschaut wird, und den Menschen dann auch geholfen wird, wenn sie in Notlagen sind. Also das ist das, was man hier vor Ort machen kann. Neben natürlich sich engagieren, auf Kundgebungen gehen, sich solidarisieren mit den Menschen in der Ukraine und Flagge zeigen, wortwörtlich, dass dieser Krieg von Russland da schnell beendet wird und dass es wieder einen Frieden in der Region gibt.
Vor allem Courage zeigen. Eine Zivilcourage ist halt das eigentlich, was das alles, so was du jetzt hier gerade aufgezählt hast, relativ gut umschreibt. Es gab ja auch in den letzten Tagen schon wieder Berichte darüber, dass ein sehr großer nordrhein-westfälischer Schlachtbetrieb an der ukrainisch-polnischen Grenze aufwartete und da in deren Augen sicherlich moralische Angebote unterbreitet hat, aber eigentlich so die Not der Leute missbraucht hat, indem da Sachen versprochen wurden, die sie nicht mehr versprechen dürfen, weil einfach in der letzten Zeit oder im letzten Jahr aufgedeckt wurde, dass die da eben, ich sag mal, nicht nur Menschenhandel betreiben, sondern auch unter Mindestlohn bezahlen, die Leute unter katastrophalen Umständen leben müssen. Ne? Und das ist auch gut, dass der Gesetzgeber auch eingeschreitet hat,
muss man sagen. Klar, auf jeden Fall.
Das auch eigentlich müsste eigentlich auf europäischer Ebene tatsächlich auch passieren. Jetzt,
wobei man sagen muss, dass natürlich nicht alle Arbeitgeber so sind. Also es ist gleichzeitig natürlich auch eine Chance, dass viele qualifizierte Menschen hierher kommen. Wir haben ein Problem mit einem Fachkräftemangel und natürlich wird das nicht die endgültige Lösung des Fachkräftemangels sein, aber natürlich ist es trotzdem gut, wenn viele qualifizierte Menschen auch nach Deutschland kommen und dann die Möglichkeit auch haben, schnell die Sprache zu lernen, hier Anschluss zu finden und dann auch die Betriebe und Unternehmen, die hier vor Ort sind, dann auch zu unterstützen. Also das finde ich auch doch einen wichtigen Aspekt, der natürlich hinter aller Menschlichkeit und so zurücksteht, aber was später natürlich auch zu einem gelingenden Integrationsprozess dazugehört.
Letztlich, weil natürlich einige wieder natürlich in ihre Heimat gehen werden, aber andere sicherlich auch sagen würden, okay, jetzt habe ich mir hier was aufgebaut und wenn ich zurück in die Ukraine blicke, dann sehe ich Zerstörung und das wird Jahre dauern, bis die Städte wieder aufgebaut sind. Odessa, Mariupol, Kiew, das ist...
Und es wird ja auch nicht mehr wie vorher, also das ist... gibt keinen Weg zurück jetzt erstmal mehr. Da ist halt jetzt ganz viel Zerstörung, Leid und auch ganz viele schlimme Erinnerungen. Also ich glaube, dass wir da auch nochmal echt vor Herausforderungen gestellt werden, wenn es dann darum geht, dass die vielen Menschen, die häufig auch Traumatisierungen haben, dann auch psychologische Hilfe bekommen. Ich glaube, das wird nochmal eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem, für das Jugendhilfesystem und für uns als Gesellschaft insgesamt, dass man da guckt, dass man den Menschen dann auch wirklich hilft.
Ja, im Klartext muss man sagen, also was auf uns zukommt, sind posttraumatische Belastungsstörungen, Borderline-Syndrome, Suizidversuche, sicherlich. Ne? Also das sind Traumata,
die vermutlich auch nicht nur Versuche.
Ne, genau, also das ist das Problem. Die viele Sachen werden dann auch sicherlich nicht überwunden werden können, weil es einfach so schrecklich ist.
Ja.
In Krefeld, du sagtest gerade, beispielsweise im Gartenhotel sind die Leute untergebracht, klar, bei Privatleuten. Gibt es eine zentrale Auffangstelle? Ich habe, glaube ich, Hockes Gart irgendwie mal mitbekommen oder sowas. Kann das sein?
Nee, also es ist so, dass die Menschen, wenn die hier ankommen und sich registrieren, auf jeden Fall quasi ein Dach über dem Kopf haben. Das ist sind mittlerweile leider auch Turnhallen. Es ist nicht so, dass es quasi eine große zentrale Einrichtung gibt, sondern die Menschen werden schon über die verschiedenen Möglichkeiten in der Stadt verteilt und es wird natürlich auch geguckt, dass auf Alter, auf Krankheit, Behinderung, aber auch, dass optimalerweise nicht Mütter mit Kindern in der Turnhalle schlafen müssen. Wir sind leider gerade an einem Punkt, wo sich das nicht verhindern lässt, aber da, wo Wohnraum dann auch frei wird, muss natürlich dann auch geguckt werden, dass zumindest dann im weiteren Verlauf da ja auch gewisse soziale Faktoren angesetzt werden, wenn es auch um die Verteilung von Wohnraum dann geht. Klar, das geht jetzt nicht auf die Schnelle. Jetzt werden wir vor allem gucken, dass wir Menschen untergebracht bekommen und die Menschen aus den Turnhallen rausbekommen. Es ist so, dass im Forstwald jetzt für 1000 Leute auf dem Kasernengelände eine Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen wird. Die ist noch nicht da. Das wird vermutlich auch noch die eine oder andere Woche dauern. Aber da schaffen wir dann auch nochmal Kapazitäten, weil die Turnhallen natürlich ja auch für den Schulsport, für den Vereinssport gebraucht werden. Und es soll nicht wieder zu einer Situation kommen, dass über Monate und Jahre Turnhallen dann nicht genutzt werden können. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir die Möglichkeit da haben, an dem Kasernengelände dann auch 1000 Plätze zu schaffen.
Das ist schwierig, alle Belange dann auch irgendwie unter einen Hut zu kriegen.
Klar, ja. Wie sieht das denn aus? Wie muss man sich das vorstellen? Da kommt dann eine Frau mit einem Kind an, an diesem Welcome Point. Wie viel Zeit oder dauert es dann, bis sie letztendlich einen Schlafplatz kriegt? Sind das nur ein paar Stunden? Ja, wird das? Was passiert da genau?
Die Menschen, also der Welcome Point ist vor allem eine erste Auffangstation am Bahnhof. Die Leute können sich, wenn sie das wollen, hinsetzen, kriegen einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser, ein Müsli-Riegel, ein bisschen Obst und quasi erste Informationen, wo dann auf Russisch, auf Ukrainisch und damit die Helferinnen und Helfer das auch verstehen, auf Deutsch geschrieben steht, was sind so die nächsten Schritte, was passiert. Dann geht jemand von den Ehrenamtlichen mit denen rüber zur Ausländerbehörde, wenn die in den Öffnungszeiten der Ausländerbehörde ankommen. Da werden sie registriert. Sollten sie außerhalb der Öffnungszeiten der Ausländerbehörde ankommen, gehen die zur Hansawache, das ist ja auch direkt gegenüber, die dann eine Erreichbarkeitsnummer von der Ausländerbehörde hat, sodass 24/7 auch Menschen ankommen können und 24/7 Menschen dann auch untergebracht werden. Und dann bei der Anmeldung wird denen quasi eine Übernachtungsmöglichkeit zugewiesen, wenn sie noch keine haben. Und genau, da können sie dann hin, können erstmal ihre Sachen abladen, was sie denn dabei haben, haben erstmal ein Bett, ein Dach über dem Kopf, was zu trinken, auch wenn sie nachts kommen, irgendwie so notfallmäßig was zu essen. Und genau, dann haben die Menschen natürlich auch Ansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstmal. Da wurden jetzt alle Hilfen am Hauptbahnhof auch zentralisiert. Das heißt, in der Hansastraße 32 im kommunalen Integrationszentrum können die dann einen Antrag auf wirtschaftliche Hilfen stellen. Und da bekommen sie dann, solange sie noch kein Konto haben, Barschecks und Lebensmittelgutscheine, die sie dann auch direkt einlösen können. Und genau, dann können sie ein Konto eröffnen. Das geht zum Beispiel bei der Sparkasse am Ostwall. Und genau, sodass sie dann schnellstmöglich auch in den regulären Leistungsbezug gehen können und dann auch eine Wohnung anmieten können. Da hat Krefeld jetzt die Möglichkeit geschaffen. Eigentlich ist das im Asylbewerberleistungsgesetz nicht vorgesehen, dass Menschen eigene Wohnungen beziehen. Und genau, Krefeld hat da jetzt aber mit Anordnungen für gesorgt, dass das in Krefeld dann geht. Das dauert gerade durch die Prüfungen und so noch ein bisschen, aber wir sind zuversichtlich, dass das bald dann auch runder und schneller läuft. Wie gesagt, da müssen halt jetzt gerade Strukturen geschaffen werden, die natürlich auch nicht auf Knopfdruck da sind. Das Personal ist nicht auf Knopfdruck da und die Verfahrensabläufe gibt's halt auch noch nicht. Also die Menschen, diese Massenzustromrichtlinie, die der EU, die jetzt zum ersten Mal, also die gibt's schon ziemlich lange, die ist jetzt zum ersten Mal ausgelöst worden. Ja, da gibt es einfach noch keine Erfahrungswerte und die werden halt jetzt gesammelt und Verfahren entwickelt, dass die Menschen dann schnellstmöglichst auch eigenen Wohnraum beziehen können, Integrationskurse wahrnehmen können, Deutschkurse wahrnehmen können. Die Kinder haben eine Schulpflicht dann, sobald sie regelmäßig oder länger auch hier sind. Das heißt, da kommen auf viele Bereiche noch viel Arbeit zu.
Wie ist das? Kriegst du das mit? Wollen die Frauen denn länger hier bleiben oder sagen die, die wollen eigentlich ganz schnell wieder zurück zu ihren Männern in die Ukraine? Kriegst du das mit, oder?
Ja, das ist, also wir sprechen die Menschen vor Ort am Welcome Point nicht auf ihre Fluchtgeschichte oder ihre Geschichte insgesamt an. Natürlich. Das ist der falsche Ort und das falsche Rahmen. Setting, ja, auch das, der falsche Rahmen.
Absolut,
manche erzählen aber auch einfach los. Also gerade die Jüngeren können in der Regel auch ganz gut Englisch. Viele haben, glaube ich, die Hoffnung, dass sie auch zurückkommen, wobei die Menschen, die jetzt kommen, und auch die, die jetzt schon mehrere Wochen hier sind, auch langsam an den Punkt kommen, wo sie sehen, okay, das wird vermutlich nichts mit, ich gehe in ein paar Wochen dann wieder zurück, dann herrscht da wieder Frieden. Genau, das ist ja jetzt ja so ein Sortierungsprozess, auch die nächsten Monate, dass die für sich selber erstmal überlegen müssen, okay, ich meine, die Lebensplanung hat sich von jetzt auf gleich komplett verschoben. Diese Menschen haben teilweise nichts mehr, so alles an was sie hatten, außer Erinnerungen, mussten sie vor Ort lassen und ist vermutlich mittlerweile zerstört. Und ich glaube, da kann man auch gar nicht jetzt heute in der Schnelle der Zeit sagen, okay, hier in Krefeld, das gefällt mir jetzt, hier bleibe ich jetzt für bis zum Ende meines Lebens oder für die nächsten 10 Jahre. Ja. Ich gehe aber schon davon aus, dass viele im Endeffekt dann auch bleiben werden, weil gerade wenn es sich jetzt noch länger hinzieht, man lebt sich ein und dann ist es natürlich, gerade wenn Kinder dabei sind, auch die dann hier zur Schule gegangen sind, jetzt angefangen haben, Deutsch zu lernen, hier neue Freunde gefunden haben, ist es natürlich auch nochmal schlimm, wenn die dann wieder aus diesem Umfeld rausgerissen werden. Aber im Endeffekt können die Leute das nur selber wissen und wissen es wahrscheinlich selber gerade noch nicht wirklich.
Wie auch.
Wie auch, genau. Ja. Es ist eine Situation, die wir uns, wie gesagt, alle, glaube ich, nicht vorstellen können.
Möchten
und wollen. Und wollen, genau.
Ja, so ist es, aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das einmal, finde ich, abzuzeichnen, beziehungsweise einmal darzustellen, weil das ist natürlich für uns alle ja ein Prozess, der findet hier direkt vor unserer Tür statt. Aber um jetzt nochmal so kurz den Bogen zu schlagen und vielleicht an noch was anderes zu denken, was auch mit Krefeld zu tun hat. Wir haben ja dieses Jahr 650 Jahresfeier in Krefeld.
Ja.
Krefeld quasi.
23. Nicht 23.
Ja, 23.
Wenn wir nächstes...
aber ist doch nee, 16, nee, wollen, nee. Jetzt mach
so,
ich nicht.
So, irgendwas mit einer 3.
Ist schon spät.
Es ist schon...
es ist irgendwas 1300 mit einer
3. Tralala ist er, genau. Freust du dich? Was
ja,
an?
Richtig Bock. Das Stadtmarketing hat ein super Programm zusammengestellt. Das wurde jetzt der Öffentlichkeit ja auch vorgestellt. Es wird das ganze Jahr über tolle Events geben. Die haben sich richtig, richtig viel Gedanken gemacht. Die haben richtig coole Sachen auf die Beine gestellt. Und ich glaube, wir können da alle ganz gespannt sein, was uns dann das Jubiläumsjahr über auch erwartet. Die Bürgerinnen und Bürger werden ganz viel mit eingebunden, können ganz viel erleben, machen, kennenlernen, sich informieren, ausprobieren. Und ich glaube, das wird ein ganz tolles Jahr werden.
Also ich hoffe vor allem, dass der Platz am Kaiser-Wilhelm-Museum gut genutzt wird. Ne? Also der ist ja extra neu gemacht. Und ja, da habe ich das, dass es einige gute Sachen, Aktivitäten zu sehen gibt. Wichtigste Frage natürlich auch, Lieblingsort in Krefeld?
Lieblingsort in Krefeld. Ich mag echt die Stadtmitte und den Stadtgarten.
Die Stadtmitte, also
ich liebe
die Kneipe Stadtmitte.
Nein, den Bereich Stadtmitte. Ich lebe sehr gerne in Krefeld, in Mitte in Krefeld. Die Wege sind kurz, man ist überall schnell. Genau, ansonsten mag ich auch sehr die Fahrradstrecken in Krefeld. Es gibt super schöne Fahrradstrecken. Ich hoffe, dass die Krefelder Promenade bald noch weiter ausgebaut wird. so dass es da für Fahrradfans dann auch nochmal deutlich mehr zu erleben gibt.
Wunderbar. Ja, wichtigste Frage, die der Simon immer wissen möchte, Pilz oder Alt?
Pilz. Sorry.
Ja, und eine letzte Frage, die wir auch immer zum Schluss stellen. Was wünschst du dir für die Stadt Krefeld?
Was wünsche ich mir für die Stadt Krefeld? Ich wünsche mir für die Stadt Krefeld, dass wir genauso bunt und weltoffen bleiben, wie wir sind. Ich wünsche mir natürlich aber auch, dass wir ein bisschen Herr werden wieder über die Innenstadt, dass es ein bisschen sauberer oder eine ganze Ecke sauberer sogar wird. Und ich hoffe mir, dass die ganzen neuen sozialen Projekte, die wir jetzt auch auf den Weg gebracht haben in den letzten Jahren, Drogenhilfezentrum, Obdach Krefeld, dezentrale Tagesaufenthalte in der Innenstadt, dass das dann auch Wirkung entfaltet und genau, Krefeld dadurch noch ein bisschen schöner, aber auch ja, quasi besser wird oder verstehender wird für Menschen, die nicht unbedingt in der Mitte der Gesellschaft sind, die auch Hilfe und Unterstützung benötigen.
Mega. Das war mal ein schönes Schlusswort. Carsten, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wie gesagt, wir gehen jetzt gleich als Letzter hier aus dem Krefelder Rathaus raus um 22 Uhr. Es hat Spaß gemacht. Es
ja, war, mir auch. Vielen Dank.
Viele Informationen. Vielen, vielen Dank dafür. Viele Informationen, wie man helfen kann und dass du uns da mal einen Einblick geben konntest. Und ich würde sagen, Dominik, wie immer, hast du das letzte Wort.
Ja, ich finde es wichtig, dass man, dass ich das immer aufgreife von gerade Zivilcourage zeigen, gerade wenn, wie du schon gesagt hast, da Leute, Geflüchtete sind, die offensichtlich irgendwie in irgendwelche Abgründe gezogen werden sollen, müssen, was auch immer, geht gar nicht. Da kann man mal eingreifen. Und wenn man nicht aktiv jetzt persönlich eingreifen will, kann man auch einfach mal die Polizei rufen.
Genau. Die helfen auch schnell
weiter. Ich wollte gerade sagen, das ist wichtig. Darauf muss man achten. Viele haben ein Gespür dafür und sehen ja auch, wenn Leute bedrängt werden und vielleicht etwas nicht wollen. Körpersprache spricht da. Spricht man, glaube ich, in jedem Land.
Ja.
Und deswegen, ja, ganz wichtig. Ich glaube, Freiwilligenzentrum-Krefeld war es, ne?
Freiwilligenzentrum-krefeld.de, genau.
Ja, herzlichen Dank. Bürgermeister Carsten Ludwig.